Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Hieratz, schön, dass ihr wieder dabei seid. 336 Tage hat die Regierung Schoof in den Niederlanden gehalten. Was schon länger erwartet wurde, kam am vergangenen Dienstag dann doch noch plötzlich. Die größte Regierungspartei, die PVV von Geert Wilders, zieht den Stecker und tritt aus der Koalition aus. Noch am selben Tag bot der Ministerpräsident Dick Schoof dem König den Rücktritt seiner Regierung an. Die Niederlande machen sich infolgedessen auf zu einer neuen Parlamentswahl am 29. Oktober. Über die Gründe des Scheiterns der Regierung und die Folgen für das Land möchte ich einmal mehr mit meinem ständigen Gesprächspartner in Sachen niederländische Politik, Dr. Markus Wilp, Geschäftsführer des Zentrums für Niederlande Studien der Universität Münster, hier im kleinen Studio in Gremmendorf sprechen. Hallo Markus, schön, dass du wieder Zeit für uns hast.
Hallo Luc, danke für die Einladung.
Tja, 336 Tage hat die Regierung gehalten. Bevor wir über die Gründe des Scheiterns sprechen, was war das für ein Bündnis, das so kurzlebig war?
Es war ein schwieriges Bündnis. Es war ein schwieriges Bündnis am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und die Grundlage dieses schwierigen Bündnisses war die Wahl vom 22. November 2023, über die wir ja im Rahmen dieses Podcasts auch mehrfach gesprochen haben. Ein ganz schwieriges Wahlergebnis, weil wieder sehr, sehr viele Parteien ins Parlament gekommen sind. Das ist in den Niederlanden häufiger der Fall und Regierungsbildungsprozesse waren in den letzten Jahren immer problematisch. Dieses Mal kam noch dazu, dass der Wahlsieger die nationalpopulistische Partei Voor de Vrijheid war, von Geert Wilders. Und mit der wollten einige nicht so gerne und manche gar nicht zusammenarbeiten. Das heißt, wir hatten da eine ziemlich schwierige Ausgangslage. Und das lief relativ schnell auf dieses Viererbündnis hinaus, das letztlich auch entstanden ist. Aber gerade zwei Partner in diesem Viererbündnis, die VVD, die konservativ-liberale Partei, und der neu gegründete NSC, der neue Gesellschaftsvertrag, die hatten eigentlich gar nicht so richtig Lust, mit Wilders zusammenzuarbeiten. Und eigentlich ging es auch über Lust hinaus. Sie hatten sehr grundsätzliche Bedenken gegen ein Bündnis mit Wilders und seiner Partei. Und dementsprechend war die Regierungsbildung, obwohl das Ergebnis eigentlich festzustehen schien, sehr, sehr langwierig. Über 7 Monate hat es gedauert. Und auch sehr, sehr schwierig. Also an mehreren Momenten war es so, dass es die Gespräche beinahe gescheitert wären. Letztlich hat es dann doch geklappt. Am 2. Juli ist das Kabinett Schoof vereidigt worden. Und direkt am nächsten Tag hat eine Parlamentsdebatte stattgefunden. Du wirst dich erinnern, Luc. Ja. Und direkt in dieser Parlamentsdebatte ging es dann ziemlich hoch her. Es ging hoch her zwischen Regierung und Opposition, weil viele Oppositionsparteien es überhaupt nicht in Ordnung fanden, dass die PVV an der Regierung beteiligt war und dass da einige Ministerinnen vor allen Dingen saßen, die vorher sich ziemlich provokant geäußert hatten. Es ging aber auch hoch her innerhalb des Kabinetts, direkt da der erste Eklat. Es ging hoch her zwischen den Koalitionspartnern, es ging hoch her zwischen Kabinett und Fraktionsvorsitzenden. Es war ja eine besondere Situation, dass Dick Schoof überhaupt Ministerpräsident geworden ist. Er war parteilos und das erklärt sich eigentlich nur daraus, dass die anderen Parteien Wilders diese Position nicht gegönnt haben und gesagt haben, naja, wenn wir schon jetzt koalieren müssen, du wirst aber nicht Ministerpräsident. Und Dick Schoof war die ganze Zeit eigentlich in einer ziemlich prekären Situation, weil er keine große Partei hinter sich hatte, weil seine Rolle eigentlich kein historisches Vorbild hat. Und man hatte oft das Gefühl, dass er so ein bisschen getrieben wird und immer nur reagiert, dass ihm einfach dieses Standing gefehlt hat, um auch tatsächlich mal Dinge voranzubringen. Gut, das war dann direkt der erste Tag der neuen Regierung. Und danach ging es eigentlich die ganze Zeit auch konfliktbeladen weiter. Man hat sich gestritten über Asylgesetze, über Haushaltskompromisse, über beispielsweise auch über so banale Dinge wie königliche Auszeichnungen. Also in jeder Woche gab es eigentlich irgendeine Schlagzeile, irgendeine Diskussion und in manchen Fällen auch eine Krise, sodass das Ende dieser Regierung, wie du am Anfang auch ganz richtig gesagt hast, also die Geschwindigkeit war überraschend. Aber man hätte in Niederland wohl kaum jemanden gefunden, der darauf Geld gesetzt hätte, dass die Regierung die ganze Legislaturperiode durchhält.
Ja, die Regierung ist ja als extraparlamentarische Regierung angetreten. Was habe ich darunter zu verstehen?
Ja, also der Kontext war der, dass in den letzten Jahren in Niederland einiges schiefgelaufen ist. Und da war eigentlich der Grundgedanke gerade von diesem neuen Gesellschaftsvertrag der neuen Partei von Peter Omtzigt: Wir müssen den Dualismus wieder stärken. Wir müssen wieder Parlament und Regierung stärker auseinanderrücken, damit das Parlament die Regierung auch wieder besser kontrollieren kann. Und dementsprechend sollte das extra parlamentarisch sein. Man wollte das auch durch die Zusammensetzung der Regierung deutlich machen. Es sollten viele externe Experten dabei sein. Und insgesamt sollte das Ganze weiter auseinanderrücken. Das Absurde ist jetzt, dass es noch nie eine Regierung in Niederlanden gegeben hat, wo so viel von dem Fraktionsvorsitzenden entschieden wurde. Also das heißt, genau, statt einen besonders weiten Abstand haben wir jetzt eine sehr, sehr große Nähe. Also es war tatsächlich so, beispielsweise bei diesen Haushaltsberatungen haben die Fraktionsvorsitzenden beraten und haben nachher der Regierung gesagt, worauf sie sich verständigt haben. Also weniger Dualismus geht eigentlich nicht.
Ja, die Praxis war ja dann auch in der Tat, dass die vier Fraktionsvorsitzenden sich dienstags morgens trafen mit ihren Experten, wenn es um bestimmte politische Themen ging. Die kamen zusammen, haben dann untereinander verhandelt und das Ergebnis wurde dem Ministerpräsident mitgeteilt und dementsprechend hat er dann die Tagesordnung für die Regierungsberatung, also für Kabinettssitzungen für freitags, dann zusammengestellt. Er war also gar nicht dabei, Schof.
Ja, genau. Also teilweise hat er wohl mehr, mal weniger Einfluss gehabt. Aber eigentlich wäre es ja anders richtig gewesen. Es wäre ja richtig gewesen, dass die Regierung Pläne macht und die dann irgendwann dem Parlament vorlegt und dann sich darum kümmern muss, dass eine Mehrheit da ist.
Das also kann man auch sogar eigentlich als Geburtsfehler schon mal sehen.
Ja, genau. Das war halt von Anfang eine ganz komische Situation. Also ich hatte ja schon gesagt, ein schwieriges Bündnis und ein Teil dieses großen Kompromisses war dann halt, dass alle Spitzenkandidaten gesagt haben, wir bleiben als Fraktionsvorsitzende in der zweiten Kammer. Das hat es so vorher nicht gegeben und ich könnte mir auch vorstellen, dass es das so auch zukünftig nicht wieder geben wird.
Nicht mehr geben wird, nee. Wir sollten noch mal über die Position des Ministerpräsidenten sprechen. Grundsätzlich einmal im Vergleich zum deutschen Bundeskanzler. Wo liegen da die Unterschiede?
Ja, also wenn man in die Lehrbücher schaut, dann würde man immer auf große Unterschiede stoßen. Da wird halt immer gesagt, in Niederlanden ist der Ministerpräsident der Primus inter pares, der Erste untergleichen. Er hat keine besonders hervorgehobene Position. Das wird dann mit niederländischer politischer Kultur erklärt. Die Niederlande sind ein Land der Minderheiten. Dazu passt es eigentlich nicht, dass viel Macht auf einer Person liegt. Das ist sicherlich zum Teil auch so. Also es gibt nicht sowas wie die Richtlinienkompetenz, die wir im deutschen Grundgesetz kennen. Gleichzeitig stellt man ja schon fest, dass die Position des Ministerpräsidenten deutlich aufgewertet wurde in den letzten Jahrzehnten. Das hat mit medialen Entwicklungen zu tun, mit öffentlicher Wahrnehmung, aber auch mit europäischen und internationalen Entwicklungen. Und man hat das jetzt auch gesehen, als Wilders dann nicht Ministerpräsident wurde. Das war schon eine Wunde, von der hat er sich auch nicht so wirklich erholt. Da hat er immer wieder drin rumgeprokelt. Und auch jetzt hat er gesagt, naja, beim nächsten Mal muss ich jetzt aber auch wirklich Ministerpräsident werden. Also dieses Amt ist schon wichtig, weil man einfach das Gesicht des Kabinettes ist.
Genau. Nun ist es aber so, in der Tat, die Richtlinie der Kompetenz des Bundeskanzlers ist schon sehr stark in der Regierung. Wenn es da also innerhalb der Regierung Konflikte gibt, dann kann er irgendwann mal die Faust auf den Tisch hauen und sagen, so und so wird's gemacht. Das ist im Prinzip beim niederländischen Ministerpräsidenten so nicht möglich, weil er nicht unmittelbar für ein Programm zuständig ist. Dafür sind die Minister da und er versucht, das zu koordinieren. Eigentlich ist er im Grunde genommen nur ein Koordinator. Mhm. Aber er kann natürlich Kraft seiner Persönlichkeit eine ganze Menge in eine gewisse Richtung lenken. Das haben die Vorgänger von Schoof ja auch gemacht. Rutte hat das ausdrücklich gemacht und auch seine Vorgänger davor. Bei Schoof hatte er ja gar keine Chance gehabt, das überhaupt zu entwickeln, diese lenkende Wirkung, weil er ja immer dabei war, die Konflikte sozusagen innerhalb der Regierung zu löschen.
Ja, genau. Also es gibt einen schönen Satz, den habe ich letztens gelesen, wer in Niederlanden Regierungschef bleiben will, der sollte sich niemals als Regierungschef aufspielen. Mhm. Also das heißt, man muss halt immer moderierend sein, immer wieder versuchen, die Leute zusammenzubringen. Bei Schoof war es tatsächlich schwierig, weil er den Entwicklungen weitgehend hinterhergelaufen ist und immer als relativ schwacher Spieler wahrgenommen wurde.
Ja, ja. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Parteien an. Es ist ja merkwürdig, von den vier Parteien haben drei Parteien noch nie regiert.
Ja, das ist tatsächlich auch was man vielleicht ein Stück weit in der Regierungszusammenarbeit gemerkt hat. An erster Stelle natürlich die Partei vor der Freiheit. Eine Partei, die schon mal indirekt an der Regierung beteiligt waren. Wir reden gleich vielleicht nochmal drüber, von 2010 bis 2012, aber noch nie Minister oder Staatssekretäre gestellt hat. Und man hat dann auch festgestellt, dass Wilders durchaus Probleme hat. entsprechende Personen in diese Regierungsmannschaft zu schicken.
Ja, man sollte nochmal sagen, die PVV ist ja zwar eine Partei, aber die Partei hat nur 2 Mitglieder.
Ja, genau. Also die Person Geert Wilders und die Stichting Groep Wilders, deren einziges Mitglied wieder die Person Geert Wilders ist. Das heißt, es ist halt aus deutscher Perspektive ziemlich absurd. Es ist eine Ein-Mann-Partei.
Fast eine Diktatur, würde ich sagen.
Ja, naja, also er bestimmt da schon alles. Das wird halt auch sehr, sehr deutlich. Das hat man auch gesehen durch den Wahlsieg, hat er dann eine sehr große Fraktion angeführt. Aber die anderen Parlamentarier haben sich kaum zu Wort gemeldet und sind öffentlich auch kaum aufgetreten. Er hat da schon so ein paar Kandidaten, die eine große parlamentarische Erfahrung haben. Er hatte auch ein paar Leute, die für ein Ministeramt gut in Betracht kommen. Ich denke jetzt an Frau Achema, die wirklich eine Expertin für Gesundheitspolitik ist und die dann das entsprechende Ressort übernommen hat. Aber danach wurde es dann doch relativ dünne. Und das hat man dann auch tatsächlich gemerkt, dass dann die Kandidaten nicht sehr überzeugend wirkten, auch relativ viel Ballast mit sich rumgeschleppt haben und auch in ihren Ämtern einfach nicht so gut funktioniert haben.
Und sehr undiplomatisch waren, auch in Richtung Parlament. Ne?
Ja, also ich denke da natürlich, also über die Politiker, über die vielleicht in diesem Kontext am meisten gesprochen wurde, war Marjolein Faber, die Ministerin für Asyl und Migration. Das war natürlich ein großer Schwerpunkt dieses Kabinetts. Und sie hat nie so wirklich verstanden, tatsächlich auch zu verbinden. Also als Ministerin muss man natürlich entsprechende Pläne machen, aber dann diese Pläne auch vermitteln und dafür eine bestimmte Unterstützung generieren. Und sie ist immer so kontrovers und so ja unbeirrt aufgetreten und hat dabei auch Sachen gesagt, die viele Leute verstört haben, dass ihr das eigentlich nie wirklich gelungen ist, wirklich diese politischen Pläne auch in die Realität umzusetzen.
Genau, sie muss ja für diese politischen Pläne auch im Parlament die Mehrheit finden, auch außerhalb der Koalition durchaus Mehrheiten suchen. Denn es geht ja darum, dass die Gesetze nicht nur durch die zweite Kammer, sie muss auch durch die erste Kammer. Und da hat die Koalition ja keine Mehrheit. Sie muss also auch zur Opposition gehen und dort ein bisschen antichambrieren. Aber das hat sie ja nie gemacht.
Nee, also das wäre tatsächlich erforderlich gewesen, dass man dann Gespräche führt, Leute inkludiert, vielleicht auch ein bisschen Wasser in den Wein tut, um halt dann kompromissfähig zu sein. Etwas, was ja beispielsweise in den Rüttejahren sehr gut funktioniert hat. Aber da fehlte ihr tatsächlich die entsprechende Begabung und dementsprechend wurde sehr, sehr viel über sie gesprochen. Aber letztlich viel rausgekommen an Gesetzgebung ist halt definitiv nicht.
Nein. Die zweite Partei, die unerfahren ist, was Regierungsangehörigkeit betrifft, ist NSC, New Social Contract.
Genau, eine Partei, die erst im August 23 gegründet wurde von Peter Omtzigt. Peter Omtzigt war ein sehr bekannter Mann. Wir haben auch in den vorherigen
Folgen ehemaliger Sozialdemokrat, Christdemokrat.
Genau, ja. Sehr, sehr viel parlamentarische Erfahrung und tatsächlich mit einem enorm hohen Renommee in der Bevölkerung, weil er sich in den letzten Jahren sehr stark als Streiter für Bürgerrechte, für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat. Das führt jetzt sehr weit, wenn wir darauf eingehen, aber tatsächlich, die Partei ist widerwillig in diese Koalition eingezogen, weil eine Bürgerrechtspartei, da gab es schon große Vorbehalte gegenüber manche Inhalte, die Wilders in den letzten Jahren so verbreitet hat und ist auch nie wirklich in der Koalition angekommen. Das hat auch ein bisschen mit Omtzigt selbst zu tun, der erkrankt ist, der immer wieder mit Burnout Beschwerden zu tun hatte und der dementsprechend mal da war und nicht wieder da war und Nicolien van Fraunhoven hat ihn dann ersetzt und wieder nicht ersetzt. Das heißt, eine Partei, die ein Stück weit auch mit sich selbst beschäftigt war und eine Partei, die ständig im Konflikt mit der PVV war. Also das waren eigentlich so die beiden Pole in der Koalition, auf der einen Seite die PVV und auf der anderen Seite der NSC.
Ja, und Omtzigt hat sich letztendlich auch zwischenzeitlich zurückgezogen, komplett zurückgezogen. Erst hat er sich als krank gemeldet, aber dann hat er seinen Fraktionsvorsitz aufgegeben und hat sich auch aus der konkreten Tagespolitik zurückgezogen.
Ja, er hat seine politische Karriere beendet, jetzt, aber er ist natürlich noch relativ jung, das heißt, vielleicht kommt er nochmal wieder. Aber er hat halt gesagt, dass er unter diesen Bedingungen, das kann man sich halt tatsächlich auch vorstellen, dass der Druck auf ihm enorm hoch war. Ja. Dass er unter diesen Bedingungen nicht gesunden kann und dann wollte er diese Hängepartie jetzt beenden.
Für seine Partei ist das auch nicht gut ausgegangen, wenn man sich die Umfragen mal anschaut. Ne?
Ja, die Partei ist tatsächlich ziemlich nah an der Nulllinie. Wir reden im Moment um 1%,
2%. Und die hatten 20 Sitze im Parlament.
Ja, genau.
Sind wir auch, ne, natürlich.
Genau. Also die waren halt schon ein großer Sieger der letzten Wahl zusammen mit der PVV. Als neue Partei direkt 20 Mandate, so gut 12%. Das ist schon eine Menge. Erklärt sich natürlich durch dieses Renommee von Peter Omtzigt. Aber dann ging es eigentlich nur noch bergab und jetzt muss die Partei wirklich aufpassen, dass sie einen guten Wahlkampf führt, weil sonst wird das eine sehr kurze Geschichte sein.
In den Umfragen liegt auch die BBB, die Bauern-Bürger-Bewegung, auch ziemlich weit runter. Sie sind auch sehr zurückgegangen, was die was die Anhängerschaft anbetrifft. Wie ist sie eigentlich aufgetreten?
Ja, also die Partei hat jetzt vor allen Dingen, sie wollte diese Koalition von Anfang an. Also Caroline van der Plas, die Spitzenkandidatin, hat gesagt, wir müssen jetzt schon was Machhaus machen aus diesem Wahlergebnis. Und sie hat auch in der Folgezeit, mein Eindruck war, immer so eine gewisse vermittelnde Funktion gehabt. Also wenn die Konflikte wieder hoch aufliefen, hat die BBB und Caroline van der Plas auch persönlich, hat immer wieder versucht, Brücken zu bauen.
Sie hat auch gar keine Berührungsängste, was die BVV anbetrifft, was die anderen wohl haben.
Naja, sie hat am Anfang schon gesagt, ja, der Herr, der muss halt jetzt schon mal ein bisschen Inhalte, muss sich ein bisschen verändern, aber dann muss das halt auch gehen. Sie haben sich natürlich vor allen Dingen um diese Stickstoffproblematik gekümmert. Haben
Landwirtschaft allgemein.
Ja, genau. Landwirtschaftsministerin, sowohl die Ministerin gehabt, als auch den Staatssekretär. Das heißt, da haben sie versucht, Knoten durchzuschlagen. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert, weil die Situation wirklich sehr kompliziert ist und man musste dann doch immer wieder verschieben und jetzt wurde nochmal eine ganz große Kommission gebildet. Aber auch da keine wirklich konkreten großen Ergebnisse in dem Bereich.
Ja, generell gilt das ja natürlich für die Regierungsarbeit, dass vieles angesetzt worden ist, aber nicht weitergeführt worden ist und jetzt durch das Scheitern, darauf werden wir gleich eingehen, natürlich auch deutlich schwieriger zu gestalten ist. Ja, das sind die drei Parteien, die keine Regierungserfahrung haben. Aber die VVD ist die Partei, die sehr viel Regierungserfahrung hat. Wie haben die sich verhalten?
Genau, die haben ja jetzt auch viele Jahre mit Mark Rutte den Ministerpräsidenten gestellt und dann haben sie es tatsächlich geschafft, die Verluste 2023 zu begrenzen. Und sie sind in diese Koalition gegangen, ja auch eher widerwillig. Am Anfang hatte man noch gesagt, ja, wir werden höchstens tolerieren. Aber letztlich ging das dann doch in eine ganz normale Regierungsteilnahme über. Die Schwerpunkte der Parteien waren sicherlich Finanzen und Sicherheit.
Ja.
Also bei Finanzen gab es schon laute Stimmen, die gesagt haben, naja, in dieser Situation mit so vielen internen und externen Herausforderungen, dann lass uns doch jetzt einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Die Niederlande sind wenig verschuldet. Da hat die VVD gesagt, nee, wir machen das jetzt hier schon alles nach den Regeln, die wir jetzt schon so lange verteidigen. Und tatsächlich in Anbetracht der neuen Sicherheitslage hat die VVD gesagt, wir müssen einfach in unsere Verteidigung investieren. Das waren auch Ressorts, die die Partei besetzt hat und das waren die großen Schwerpunkte.
Ja. Jetzt haben wir die Parteien behandelt. Jetzt, was ist eigentlich der auslösende Faktor für dieses Scheitern gewesen?
Ja, wir hatten ja schon darauf hingewiesen, dass das von Anfang an alles schwierig war. Und wir haben auch schon angedeutet, dass halt tatsächlich diese großen Ankündigungen aus dem Wahlkampf letztlich weitgehend ohne Folgen blieben. Also man hat es tatsächlich wenig geschafft, wirklich neue Gesetze zu erlassen und wirklich das Land in eine andere Richtung zu steuern. Das führte dann auch dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger die Geduld verloren haben. Man sieht, wie die Vertrauenswerte in den Keller gegangen sind. Und in Anbetracht all dieser Aspekte hat Wilders sich dann scheinbar irgendwann überlegt, so und jetzt lasse ich mir das alles nicht länger gefallen. Wir kommen gerade im Bereich der Asylpolitik überhaupt nicht voran. Und dann hat er letzten Dienstag halt zu einer Pressekonferenz eingeladen, was sehr ungewöhnlich ist für Wilders, der kaum mit der Presse spricht. Und dann hat er nochmals gesagt, wir müssen jetzt noch viel schärfer im Bereich der Asylpolitik vorgehen.
Er hat einen 10-Punkte-Plan vorgelegt.
Genau, 10-Punkte-Plan.
10 Gebote wurden sie genannt.
Ja, genau, mit sehr weitreichenden Forderungen. Und die überraschende Reaktion der Koalitionspartner war, dass die gesagt haben, ja, die 10 Punkte, ja, also du hast schon unsere Zustimmung und das meiste ist ja auch schon abgesprochen gewesen. Sag mal deiner Ministerin Faber, dass sie das jetzt mal umsetzen soll. Und das war eine Reaktion, die Wilders scheinbar nicht so gut fand. Er war vielleicht eher auf Ärger aus und wollte damit seine Standpunkte wieder ein bisschen deutlicher machen. Und dann hat man jetzt am Montag in dieser Woche sich getroffen und da hat er gesagt, ihr müsst das jetzt alles genauso unterschreiben. Ich muss ganz sicher sein, dass ich die Unterstützung habe. Und die haben gesagt, naja, wir sind so grundsätzlich schon einig, aber jetzt so eine wirkliche Unterschrift, das sehen wir nicht als wichtig an.
Was ist sein Kalkül dabei? Denn letztendlich, wenn man sich die 10 Punkte anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass die Mehrzahl der Punkte schon in dem Regierungsabkommen ja enthalten waren. Kann man ja nachvollziehen. Die Grenzen zu, keine Zuwanderung, keine Familienzuwanderung und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die schon in dem Koalitionsvertrag mit aufgeführt waren. Was ist sein Kalkül dabei gewesen?
Genau, also seine Sicht, so wie er das präsentiert, ist es so, dass es zwar diese Vereinbarung gibt, er de facto aber mit seiner Partei und mit seiner Ministerin nie genug unterstützt wurde, um wirklich Schritte zu machen. Und er sieht die Entwicklung halt tatsächlich sehr kritisch. Er sagt, er wollte die strengsten Asylgesetze aller Zeiten machen und er wird nicht länger daran mitwirken, dass das Land, das hat er wörtlich so gesagt, in den Untergang geht. Also das heißt, er hat da ein ziemliches Schreckensszenario gezeigt und für ihn war dann halt die Konstellation so problematisch, so hat er das gesagt, dass er jetzt einfach den Stecker ziehen muss. Er kann dann keine Verantwortung mehr für tragen.
Aber was steckt dahinter? Das kann man natürlich an diesem Programmpunkt Asyl festmachen, aber da ist noch was dahinter. Man sieht in den Umfragen, dass auch die BVV stark zurückgeht, immer noch sehr stark ist, aber doch ordentlich zurückgeht. Und er kommt nicht weiter. Kann es sein, dass er das Gefühl hat, ich gehe da jetzt raus und versuche Opfer zu sein und die andere zum Täter zu machen, sodass ich bei der nächsten Wahl vielleicht doch noch meine Stimme zusammenkriege, vielleicht sogar nochmal die größte Partei werde, vielleicht sogar noch größer werde? Kann
sein. Da gibt es natürlich jetzt viele Spekulationen, auch weil die Abläufe schon sehr geplant wirkten mit dieser Pressekonferenz und dem Gespräch und dann am Dienstag wird gar nicht mehr gesprochen. Also das heißt, das war, glaube ich, nicht sehr spontan, was da passiert ist. Und es wird natürlich spekuliert, dass tatsächlich diese sinkenden Umfragewerte ihm zu schaffen machen. Auch seine persönlichen Zustimmungswerte haben deutlich gelitten. Die Wählerinnen und Wähler der PVV sind sehr enttäuscht davon, was diese Regierung macht, weil alles so lange dauert.
Was sie nicht macht im Grunde.
Genau, und weil zu wenig dabei rauskommt. Und das kann natürlich sein, dass er jetzt die Schuld für diese Entwicklung dann auf die anderen drei Partner schicken wollen. Im Sinne von, ich habe alles versucht und ich komme hier einfach nicht in dieser Konstellation weiter. Ich muss jetzt die Reißleine ziehen, weil wir kriegen dieses Land nicht in die richtige Richtung.
Ja, es kommt mir bekannt vor. Das ist nicht das erste Mal, dass er weggelaufen ist. Ne?
Genau, also ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass eine Koalition durch Fragen der Migrationspolitik gescheitert ist. Das haben wir vor der letzten Wahl auch erlebt. Das ist vielleicht dann auch ein Stück weit Kalkül, dass man gerade bei diesem Thema dann den Konflikt eskalieren lässt, weil man denkt, dass man damit im Wahlkampf wieder gute Chancen hat. Ja, und es wird halt grundsätzlich angezweifelt, dass Wilders, ja, wie gesagt, dass regierungsfähig ist sozusagen. Dass Wilders in der Lage ist, die erforderlichen Kompromisse zu machen, dass er den langen Atem hat, der in der Regierung, im Regierungsalltag häufig erforderlich ist. Und da wird halt häufig rekurriert dann tatsächlich auf diese Episode 2010, 2012. Da war er Duldungspartner des ersten Kabinetts Rütte, eine Minderheitskoalition aus VVD und den Christdemokraten. Und da ist er auch weggerannt. Als es damals bei haushaltstechnisch schwierig wurde, hat er gesagt, naja, jetzt mache ich nicht mehr mit. Ich werde jetzt für die Niederländer die Reißleine ziehen. Wir lassen uns hier das nicht mehr gefallen, dass immer mehr Einsparungen getroffen werden.
Kann es sein, dass populistische Parteien sich schwer tun, Regierungspartei zu sein?
Ja, das ist sicherlich ein Problem für diese Parteien, weil sie ja doch eher darauf ausgerichtet sind, bestimmte Probleme zu benennen und immer wieder Provokantes dazu zu sagen, als diese Probleme wirklich zu lösen. Das ist häufig auch sehr, sehr schwierig. Man hat das jetzt auch bei diesen Migrationsfragen gesehen, dass es da natürlich schon rechtliche Kontexte gibt. Und die kann man nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, ja, wir marschieren jetzt durch.
Meine Frage duldet eigentlich darauf, dass wir ja Anfang des Jahrtausends schon mal eine populistische Partei an der Regierung gehabt haben in Irland und die ist auch weggelaufen.
Ja.
Oder ist die Regierung auf jeden Fall gescheitert?
Ja, genau. Aber das war dann natürlich schon ein bisschen anders, weil damals die Lijst Pim van Teuijn ohne Pim van Teuijn, der kurz vor der Wahl ermordet wurde, natürlich nur noch so eine Ansammlung von Leuten war, die gar nicht viel miteinander zu tun hatten. Und die haben es einfach überhaupt nicht geschafft, miteinander zu arbeiten. Das heißt, das war ein ziemliches Chaos. Und damals war es ja nach weniger als 3 Monaten schon vorbei. Diesmal 11 Monate. Aber man muss halt tatsächlich jetzt schauen, also ich glaube, das wird jetzt die spannendste Frage für den Wahlkampf werden, ob die Bürgerinnen und Bürger Wilders noch mal eine Chance geben wollen. Und ich glaube, das ist im Moment noch nicht so gut abzusehen.
Ja, jetzt haben wir gesehen, die BVV ist raus, der Ministerpräsident hat seinen Rücktritt erklärt mit der Regierung. Er ist beauftragt worden, die Geschäfte weiterzuführen bis zur nächsten Wahl. Ist das Stillstand? Bedeutet das Stillstand in den Jahren?
Naja, also die laufenden Amtsgeschäfte werden natürlich weitergeführt. Es gibt dort bestimmte Bereiche. Jetzt ist beispielsweise Ende Juni ist der große NATO-Gipfel in Den Haag. Da wird über Verteidigungsausgaben gesprochen werden. Und das ist ein bisschen schlecht, wenn der Gastgeber dazu nicht sprechfähig ist. Also das heißt, es wird halt schon auch noch politische Initiativen oder Maßnahmen geben. Aber die spannende Frage ist jetzt, welche Themenbereiche das Parlament als kontrovers erklärt. Kontrovers erklären heißt, dass diese Themen von der alten Regierung, von der demissionären Regierung nicht mehr angegangen werden, sondern dann wartet man auf die neue Regierung.
Ja, man hat ja, wir haben ja am nächsten Tag, am Mittwoch ja dann Parlamentsdebatten gehabt. Und da zeichnet sich eine Bereitschaft aus der Opposition heraus, bestimmte Programmpunkte der Regierung, die sie schon auf den Weg gebracht haben, weiterhin zu beraten. Also nicht zum Stillstand bringt, sondern weiter zu beraten.
Ja.
Asyl gehört übrigens auch dazu.
Asyl gehört dazu. Also es gibt zwei Gesetze, die die Ministerin Faber im März, glaube ich, eingereicht hat. Und da möchte man jetzt eigentlich nicht, dass die jetzt ewig lange liegen, unbehandelt. Und da gibt es halt eine entsprechende Mehrheit auch für diese Gesetze. Ob die dann so aus dem Parlament rauskommen, wie sie reingehen, ist eine andere Frage. Aber da will man weitermachen. Verteidigung will man weitermachen. Entschädigungen für die für Groningen und für die Opfer der Zuschlagsskandals, da will man sicherlich weitermachen. Ja. Schroff hat halt auch gesagt, Haushalt ist ein wichtiges Thema. Ja, wir können jetzt nicht einfach keinen Haushalt für 2026 machen. Ja. Also es gibt halt so ein paar Fragen, wo dann tatsächlich Regierungsparteien und Oppositionsparteien vielleicht dann doch Mehrheiten erzielen.
Aber das Stickstoffproblem, um mal ein Beispiel zu nennen, ist so ein Problem, das möglicherweise dann doch bis zur nächsten Wahl liegen bleibt.
Ja, genau. Und das ist natürlich schon schwierig. Also wir haben auch die Reaktion beispielsweise von diesen Landwirtschaftsverbänden gesehen und die sagen, unser Hauptproblem ist, wir wissen nicht, woran wir sind. Also wir müssen reagieren, aber wir wissen nicht, wie wir reagieren wollen. Und jetzt ist die Wahl Ende Oktober, dann gibt es eine Regierungsbildung. Das heißt, wieder vielleicht ein knappes Jahr, wo wir in völliger Unsicherheit leben.
Ja. Übrigens, wie waren die Parlamentsdebatten? Kann man sagen, dass es wirklich konfrontativ war?
Ja, genau. Also es gab wieder viel Kritik an Wilders und das muss man vielleicht auch grundsätzlich sagen, wenn es um die Reaktion auf seine Entscheidung geht. Also die Koalitionsparteien haben das nicht verstanden. Alle drei Koalitionspartner, ehemalige Koalitionspartner, waren sehr, sehr kritisch, haben von einem verantwortungslosen Schritt gesprochen und das sind auch noch härtere Begriffe gefallen. Dasselbe Vokabular hat auch Schroff verwendet. Der hat auch gesagt, es ist unnötig und verantwortungslos, dass diese Koalition gerade jetzt platzt, in einer Zeit, in der die nationalen und internationalen Herausforderungen so groß sind. Die Opposition war ja sowieso sehr kritisch in Bezug auf dieses Kabinett. Auch da wurden heftige Vorwürfe in Richtung von Geert Wilders geäußert. Und auch diese gesellschaftlichen Gruppen, da, was wir gerade aus der Landwirtschaft berichtet haben, dass tatsächlich viele gesagt haben, wir erwarten eigentlich von Den Haag klare Antworten auf unsere Fragen und wir können uns nicht noch mehr Stillstand erlauben.
Mir war in den Debatten aufgefallen, dass vor allen Dingen zwischen Jessel Güss von der VVD, die Fraktionsvorsitzende, und Timmermans von der Partei von der Arbeit Grünlinks, dass die Konfrontation sehr, sehr heftig war.
Ja.
Und es ist ja möglich, dass nach der nächsten Wahl die miteinander sprechen müssen.
Ja, das ist möglich, aber das fand ich jetzt tatsächlich auch bemerkenswert, dass Jessel Güss, also die Spitzenkandidatin der VVD, die jetzt auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wieder Spitzenkandidatin bei der nächsten Wahl sein wird, dass sie jetzt noch nicht ganz klar gesagt hat, okay, wir haben das jetzt mit Wilders probiert, nochmal machen wir das nicht, da will sie noch drüber nachdenken, aber gleichzeitig ist sie sehr scharf gegenüber Timmermans. Also es gibt ja manche Kommentatoren, die sagen, ja, wir haben einen Erstarken der politischen Mitte, der CDA ist wieder, also die Christdemokraten sind wieder stärker, ja. Die konservativ-liberale Partei ist relativ stark, die Sozialdemokraten und Grünen in ihrem Bündnis sind stark. Das ist doch eine schöne Mitte-Koalition. Aber das scheint Frau Jessel Güss im Moment noch nicht so einfach zu sehen.
Wie geht's jetzt weiter? Wir haben gerade festgestellt, am 29. Oktober sind die nächsten Wahlen. Übrigens sind die Wahlen einkalkuliert mit einem Gesamtbetrag von 100 Millionen Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das kostet 100 Millionen Euro. So oft kann man sich Wahlen nicht leisten, offensichtlich. Es ist das schon sehr, sehr viel Geld. Aber jetzt, wie geht's denn in den nächsten Monaten weiter? Was ist zu erwarten?
Genau, wir haben schon über die demissionäre Regierung gesprochen, die jetzt das Regierungshandeln weiter vorantreiben wird oder zumindest weiter verwalten wird. Man hat jetzt schon gesehen, dass die Parteien sich im Wahlkampf in Position bringen. Jetzt kommen auch schon die ersten Meldungen, welche Partei mit welchem Spitzenkandidaten antreten möchte. Und ja, die heiße Phase des Wahlkampfs ist dann immer das ist ja immer nur ein paar Wochen. Das heißt,
es kommen jetzt, ja auch die Sommerferien und so weiter. Und
genau.
Die Parteiprogramme sind ja noch gar nicht fertig, die Wahlprogramme. Das heißt, es wird dann doch erst ab September richtig losgehen.
Genau, dann geht der Wahlkampf so richtig los. Wir haben ja vorher auch noch, wie du gesagt hast, die Sommerferien. Das heißt, dann kommt ja Den Haag auch ein Stück weit zum Erliegen, dann wird es ruhiger. Aber tatsächlich, dann steht uns wieder ein heißer Herbst bevor.
Ja. Übrigens, in diesen Tagen findet eine Umfrage oder eine Befragung der Mitglieder der Parteien Grundlinks und Partei von der Arbeit statt, um zu klären, ob sie zusammengehen wollen. Das kann ja auch noch ein wichtiger Faktor sein im Vorwahlkampf.
Genau, genau. Und das wurde jetzt auch tatsächlich beschleunigt in Anbetracht dieser politischen Entwicklung. Das sind ja zwei Parteien, die in den letzten Jahren immer intensiver zusammengearbeitet haben. Also es ging halt los mit einer gemeinsamen Fraktion in der ersten Kammer. Dann ist man bei den Parlamentswahlen, und das war tatsächlich, glaube ich, die große Zäsur, das erstmal mit einer gemeinsamen Liste angetreten, mit Franz Timmermans als Spitzenkandidaten. Dann ist man auch bei der Europawahl 2024 zusammen angetreten. Und jetzt ist halt die Frage, ob man nicht bei so viel inhaltlicher Gemeinsamkeit, bei so viel personeller Zusammenarbeit, ob man nicht diese zwei Parteien zu einer Partei zusammenführen möchte. Und da findet jetzt tatsächlich eine Abstimmung statt. Eigentlich hätte es da einen großen gemeinsamen Parteitag geben sollen. Jetzt hat man das ein bisschen vorgezogen. Und dann geht es halt um die Fusion dieser beiden Parteien. Und das wäre tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, weil die PvdA ist natürlich eine der großen politischen Parteien der niederländischen Nachkriegszeit. Ja. Auch Grünlinks seit über 30 Jahren ein fester Bestandteil der niederländischen Parteienlandschaft. Also wenn es da tatsächlich diese relativ große linke Sammlungspartei geben würde, dann wäre das tatsächlich was sehr Spannendes und Spektakuläres.
Es gibt Widerstand in beiden Parteien. Es gibt die Parteigranden sozusagen, die durchaus das alles sehr skeptisch sehen. Es gibt jetzt schon eine Fraktionsgemeinschaft seit der letzten Wahl. Aber das Zusammengehen wird doch sehr kritisch gesehen. Es ist auch noch gar nicht bekannt, wie die gemeinsame Partei heißen wird.
Nee. Also es gibt in beiden Parteien die Sorge, dass die Partei dann entweder zu wenig rot oder zu wenig grün sein wird. Gleichzeitig hat man bei den letzten Abstimmungen immer gesehen, dass ein großer Teil der Mitglieder für ein Zusammenarbeiten eingetreten ist. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich das Ergebnis abwarten. Das kommt jetzt in wenigen Wochen, glaube ich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da eine Zustimmung gibt. Ja. Und das würde dann halt bedeuten, dass die Parteien endgültig auch wieder zusammen antreten.
Genau. Und dann werden sie als gemeinsame Partei dann am 29. Oktober auch zur Wahl stehen.
Genau. Vielleicht kann ich noch kurz sagen, also im Moment, man kann daraus wenig rauslesen, weil es eine Momentaufnahme ist. Im Moment sehen die Umfragen so aus, dass wir einen Dreikampf haben zwischen VVD, Grünlinks, PvdA und PVV und die Christdemokraten mit einem gewissen Abstand dahinter. Keine Partei im Moment in Umfragen bei 20%. Aber das haben wir ja 2023 gelernt, solche Umfragen Monate vor der Wahl, die sagen nicht viel aus. Also drei Wochen vor der letzten Wahl hat niemand mit einem Wahlsieg von Wilders gerechnet. Das heißt, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wie gesagt, da gibt es ganz spannende Fragen, die die Parteien jetzt beantworten müssen. Beispielsweise auch die strategische Positionierung. Welche Bündnisse schließt man vielleicht jetzt aus nach den Erfahrungen des letzten Jahres? Und wie gesagt, ich glaube, was die Wählerschaft angeht, ist vor allen Dingen die Frage, ob halt dieses alte Motto in der niederländischen Politik, dass derjenige, der eine Koalition platzen lässt, dass der dafür abgestraft wird, ist übrigens auch Wilders passiert, 2012, hat kräftig verloren bei der Wahl, die damals anstand, ob das jetzt auch 2025 passieren wird. Und da bin ich gespannt, wie die niederländischen Bürgerinnen und Bürger das jetzt bewerten.
Ja, wir werden sehen, was am 29. Oktober dabei rumkommt. Ich habe gelernt aus den letzten Wahlen, dass das Zentrum für niederländische Studien der Universität Münster und du bist Geschäftsführer dort, dann besondere Aufmerksamkeit auf diese Wahl legt, und zwar in Form eines Wahlabends.
Genau, also das machen wir auf jeden Fall wieder. Das hat sich ja auch schon sehr schön etabliert, dass wir immer am Wahlabend eine schöne Veranstaltung machen. Die war jetzt die letzten Male online, vielleicht machen wir sie jetzt auch mal wieder in Präsenz. Und zwar muss man sich das
oder
so...
Oder beides.
Oder wir machen es hybrid. Es ist dann immer so, dass wir vor 9 Uhr, also die Wahllokale schließen um 9 Uhr und dann gibt es dann tatsächlich die ersten Prognosen. Vor 9 Uhr erläutern wir ein bisschen was zu den Kontexten der Wahl und zu den Geschehnissen. Und um 9 Uhr gucken wir dann live niederländisches Fernsehen und kommentieren dann halt die ersten Voraussichten. Und das sind immer sehr schöne Veranstaltungen, gut besuchte Veranstaltungen, und das werden wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Vielleicht werden wir vorher auch noch das eine oder andere dazu machen. Aber das ist alles noch nicht spruchreif, weil ehrlich gesagt wurden wir auch so ein bisschen überrascht, ja, dass es jetzt so schnell geht.
Ja, aber ich bin dabei am 29. Oktober. Das stimmt. Sehr schön. Lieber Markus, wir sind jetzt wirklich auf dem letzten Stand. Es bleibt eben halt spannend in den Niederlanden. Und wir werden in den nächsten Monaten die Entwicklung in unserem Nachbarland weiter beobachten und uns dann auch melden, wenn etwas Bedeutendes zu melden ist. Einstweilen ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt: Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.